Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. Die Ukraine kann den Donbass offenbar nicht halten. Es kommen zu wenig schwere Waffen. Soll das Zögern vieler Staaten Putin diese Eroberung ermöglichen und einen Waffenstillstand bringen? Wir fragen am 100. Tag des Krieges gegen die Ukraine, welchen Preis hat der Frieden? Mit diesen Gästen. Yves Rossier, bis vor anderthalb Jahren Schweizer Botschafter in Moskau, jetzt diplomatischer Berater. Stefanie Babst, NATO-Expertin und 22 Jahre im Führungsstab des Bündnisses. Eckehard Brose, Botschafter und Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Und Thomas Urban, Journalist und seit langem in Polen lebender Publizist und Buchautor. Frau Babst, ich würde gerne mit Ihnen einsteigen. Wenn wir verhindern wollen, dass Russland in der Ukraine siegt, dann muss man auch etwas dafür tun. Das haben Sie vor einigen Wochen bereits gesagt. Aber in Deutschland wird offenbar nicht gehandelt. Kann es sein, dass das Zögern Putin ermöglichen soll, den Donbass zu ermöglichen, um im Gegenzug einen Waffenstillstand zu bekommen?
Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Kalkül dahinter gibt. Aber wenn ich mir anschaue, wie sich die gegenwärtige Lage heute am 100. Tag des militärischen Überfalls Russlands auf die Ukraine, wie sich die darstellt, dann ist es eben zweifelsohne so, leider, dass die russischen Streitkräfte Fortschritte machen mit, verzeihen Sie mir diesen Ausdruck, einer Form von militärischen Abrissbirne, also durch den Osten gehen und größte Teile des Küstenstreifens ebenfalls erobert haben. Und obwohl wir wussten, das war so ein paar Tage vor Ostern, dass Russland seine zweite Angriffswelle auf diese Region starten würde, ist es uns insgesamt eben und vor allen Dingen den ukrainischen Streitkräften nicht gelungen.
Eckhard Brose, von militärischer Abrissbirne spricht Frau Babst gerade. Haben Sie auch den Eindruck, dass Putin den Donbass platt macht?
In Ihrer Frage, die Sie vorhin gestellt haben, schwingt etwas mit, nämlich, dass die Bundesregierung eine Art Kalkül haben könnte, nicht zu viel und nicht zu schnell, damit wir eine Einigung erzielen. Das, würde ich sagen, ist beinahe eine böswillige Unterstellung. Also wie kommen Sie dazu? Das ist überhaupt nicht meine Wahrnehmung. Man kann, und das geschieht ja auch weitlich, dies und jenes kritisieren, was die Bundesregierung entweder nicht sofort getan hat oder erst nach gewissen Umwegen getan hat. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Bundesregierung, es gilt auch für andere, wie etwa den amerikanischen Präsidenten, der jetzt entschieden hat, mehrfach Raketenwerfer auch zu liefern. Man könnte sagen, warum hat das nicht vor Monaten entschieden? Aber da gibt es Gründe für, über die werden wir reden. Nur so einfach zu unterstellen, dass hier ein Kalkül am Werk ist, das finde ich bösartig. Und nicht gerechtfertigt.
Thomas Urban, der polnische Ministerpräsident Morawiecki hat heute zum 100. Tag des Krieges die gleichgültigen Europäer kritisiert. Wächst die Wut in Polen über zu wenig Engagement für die Ukraine?
Wut ist sicherlich nicht der richtige Begriff. Ich würde eher sagen Enttäuschung. Man ist besorgt, dass die einheitliche Front der EU und auch der NATO auseinanderfällt und die Deutschen werden da als Hemmschuh, als Zauderer ausgemacht. In Polen wird außerdem angeführt als Argument, wir müssen fragen, was wollen eigentlich die Ukrainer, was wollen die Einwohner des Donbasses? Und da sind eigentlich die Zahlen ganz klar. Im Donbass haben bei Wahlen vor 2014, also vor dem Beginn des russisch-ukrainischen Krieges, haben die Anhänger des Anschlusses des Donbasses an Russland nie mehr als 15% bekommen. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Mehrheit der Einwohner nicht zu Russland gehören möchte.
Yves Rossier, Sie sind Botschafter in Moskau gewesen. Sie sind auch Wladimir Putin mehrfach begegnet. Jetzt sind Sie unterwegs und beraten und versuchen, Verhandlungen für einen Frieden mit vorzubereiten. Wie ist Ihr Eindruck? Gibt es möglicherweise ein Kalkül, das Putin Beute machen kann?
Ein Kalkül von wem? Man kann sich wünschen, dass die Ukraine dies oder das sagen, dass die Russen plötzlich Marsch halten. Das Einzige, das zählt, ist, dass tatsächlich die russische Armee geht weiter vorwärts, entgegen allen Berichten in den letzten Monaten, wo es eine Demütigung war, ein Scheitern und so weiter. Es geht vorwärts. Wo es aufhören, das müssen die beiden entscheiden. Also ich sehe eigentlich nicht, was Ausstehenden in diesem konkreten Fall tun können, außer sich direkt einmischen, was sie offensichtlich nicht wollen, aus vielen Gründen. In diesem Fall liegt das Schicksal der Ukrainer meines Erachtens leider für sie einzig und allein in ihren Händen.
Frau Babst, wie ist Ihr Eindruck? Sind wir nach 100 Tagen an einem Wendepunkt angekommen in diesem Krieg, wo möglicherweise der Konflikt so reif ist, dass tatsächlich Verhandlungen kommen werden und wo auch westliche Mächte, zum Beispiel vertreten durch den französischen Präsidenten Macron, sagen, wir müssen schauen, dass Russland gesichtswahrend aus diesem Konflikt herauskommen kann?
Wir haben ähnliche Argumente ja schon zu Beginn des Krieges gehört. Es gibt durchaus im westlichen Lager einige politische Führer, die sehr stark und auch schon zu Beginn des Krieges darauf gepocht haben, dass Russland nicht provoziert werden sollte, dass man Putin einen Ramp-off, also eine gesichtswahrende Lösung geben sollte. Sie merken an dem Ton, mit dem ich das formuliere, dass ich das persönlich in keinster Weise nachvollziehen kann. Für mich ist eigentlich relativ deutlich, der Aggressor ist Russland und das seit 100 Tagen. Das Land, das sich verteidigt, ist die Ukraine. Aber worum es gegenwärtig ja nun geht, sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen haben wir jetzt seit 100 Tagen einen militärischen Kriegsverlauf, der jetzt mal von den wirklich furchtbar schrecklichen Opferzahlen auf allen Seiten und im militärischen Bereich bei den Soldaten und Soldatinnen genauso wie bei den Zivilisten ungeheure Opfer gefordert hat, aber der vor allen Dingen ja darauf abzielt, die Ukraine zu einem Rumpfstaat zu reduzieren, ihre Lebensadern infrastrukturell und wirtschaftlich, ihre Versorgungswege abzuschneiden. Das ist den russischen Streitkräften in den letzten Wochen mehr und mehr gelungen. Und das sieht man natürlich ganz besonders, wenn sie in die Küstenregion gehen. Die Einnahme von verschiedenen Küstenstädten ist da eben halt wirklich ein Punktsieg gewesen. Und ich gehe schlussendlich davon aus, dass wir den militärischen Konflikt noch eine ganze Weile sehen werden. Leider, ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass die russische Seite, aber auch nicht die ukrainische, sich quasi militärisch schon erschöpft hat, eben weil die Minimal- und die Maximalziele auf beiden Seiten eben noch weit von der Realität in ihrer Umsetzung entfernt sind. Die Vorstellung, wir könnten jetzt versuchen, die Parteien schon an einen Tisch zu bringen, ich sehe da wirklich nur sehr, sehr, sehr wenig plausible Indikatoren auf beiden Seiten.
Eckhard Brose, sehen Sie auch wenig Möglichkeiten im Moment?
Ich glaube, Herr Rossier hat ja auch gesagt, also vor allem sind es erstmal die Akteure vor Ort, die das Heft des Handelns in der Hand haben. Die Position Deutschlands und des Westens generell ist, glaube ich, gut zusammengefasst, wenn man sagt, als erstes wollen wir mal davon ausgehen, was die Ukrainer denn wollen und was für sie akzeptabel erschiene. Denn sie sind ja, das muss man sich immer wieder klar machen, diejenigen, die die Hauptlast dieses Krieges auf der Seite tragen. Nicht wir, wir unterstützen sie. Ich glaube auch, dass jetzt nicht ein Wendepunkt gekommen ist, weder militärisch noch politisch. Das, was in Donbass dort passiert, das ist keine entscheidende Schlacht. Sie sind so aufgestellt, dass sie langsam nach Westen ausweichen können. Und sie haben im Augenblick noch nicht die Waffen zu ihrer vollen Verfügung, die der Westen ihnen zur Verfügung stellen wird. Und das ist weitreichende Artillerie, präzise, mit der sie der russischen Seite auch präzise Verluste beibringen werden. Und das kann auf jeden Fall da und dort das Blatt auch wenden. Insofern würde ich den Kriegsverlauf nicht allzu linear betrachten, sondern das wird noch hin und her gehen. Aber ich gebe auch Frau Babst recht, die sagt, das wird auch noch dauern.
Thomas Urban aus polnischer Sicht, wie sieht das aus im Moment? Wo steht der Krieg?
In Polen geht man davon aus, dass der Krieg noch lange dauern wird. Man ist parteiübergreifend von links bis rechts der Meinung, der Westen muss den Ukrainern helfen zu gewinnen. Also nicht nur nicht zu verlieren, sondern auch wirklich zu gewinnen. Zu gewinnen heißt mehr als die Grenzen vom 23. Februar, also vor der letzten Eskalation, sondern das gesamte Donbass, so stellen sich das polnische Politiker vor, muss wieder unter ukrainische Kontrolle geraten. Das ist sicherlich auch der Traum der Politiker in Kiew. Wie weit das jetzt mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen ist, ist eine andere Frage.
Und Yves Rosier, was glauben Sie? Parallel laufen ja verschiedenste Verhandlungen. Sie sind auch daran beteiligt. Wie muss man sich das vorstellen als Laie? Wie viele Menschen sind unterwegs, um eine Verhandlungslösung vorzubereiten?
Ja, eine echte Verhandlung läuft nicht mehr. In Istanbul hat es angefangen. Die Hauptprobleme waren, dass beide Parteien etwas vor der anderen erwarteten, dass die anderen nicht liefern konnte. Russland wollte eine völlige Aufhebung der Sanktionen und die Ukraine wollte handfeste Sicherheit garantieren und die kann nur die NATO bringen. Und jetzt liegt alles brach. Ich hatte bis vor kurzem den Eindruck, dass eigentlich beide Parteien der Ansicht waren, dass die Zeit für sie spielt. Russland hat jetzt einen Zermürbungskrieg angefangen, vor allem mit Artillerie, das ist immer die Stärke der russischen Armee. Die schicken nicht mehr Panzer oder Hubschrauber oder Flugzeuge nach vorne. Aber es führt natürlich dazu, dass man Territorialgewinne zwar erwartet, aber es sind eigentlich so Ruinen. Das ist eigentlich fast die gleiche Taktik, die in Grozny im tschetschenischen Krieg angewendet wurde. Das heißt, sie gewinnen Territorium, aber dieses Territorium ist halb leer. Die Leute haben sich geflüchtet und die Infrastruktur ist nicht brach. Ich hatte einen Kontakt mit jemandem aus Donetsk vor kurzem. In Donetsk gibt es schon jetzt noch 2 Stunden Wasser alle 2 Tage. Das heißt, dort ist die Infrastruktur absolut zerstört. Ich glaube nicht, dass Russland die Mittel hätte, das alles wieder aufzubauen, damit es einmal blüht. Und ich glaube, die Zeit nach dem Krieg wird ganz gewiss genauso schlimm sein und wird noch viel länger dauern.
Ich kann auf der politischen Seite im Bündnis nicht erkennen, dass zumindest jetzt noch der Wille nachlässt, die Ukraine mit Waffen zu versorgen. Ganz im Gegenteil, Herr Bose hat das ja schon angesprochen, es gibt jetzt eben auch bei uns in Deutschland, in Amerika, die Franzosen und andere haben sich jetzt dazu durchgerungen, auch dann mehr gezielte Waffen zu liefern, die ukrainischen Streitkräfte in die Lage zu versetzen, sich wirklich dann auch gegen diesen unglaublichen Artilleriebeschuss und Raketenbeschuss der Russen zu wehren. Also das können wir noch eine ganze Weile so durchhalten, denke ich. Aber mein Problem ist eher, dass ich sehe, dass es sehr unterschiedliche politische Vorstellungen auf unserer westlichen Seite gibt, was denn schlussendlich das Kriegsziel sein soll. Es gibt hier und da Regierungen, die sich dazu äußern, aber selbst der Begriff, der benutzt wird, die Ukraine muss gewinnen, wird ja in keinster Weise ausdekliniert, ausgeschrieben, beschrieben. Was heißt das jetzt eigentlich konkret? Und ich wäre sehr dafür, dass man wirklich anfängt, sich in den jeweiligen Organisationen NATO und EU gezielter Gedanken zu machen, was denn eigentlich auf einem Papier beschrieben werden könnte unter der Bezeichnung Endstate. Was ist unser strategisches Endstate?
Nochmal zurückkommend auf das, was Herr Urban dargestellt hat als politische Meinung. Also erstens finde ich daran problematisch, der früheren Argumentation folgend, dass hier ein zwar benachbarter, aber doch eben nur benachbarter Staat, der selber in der Ukraine ja nicht kämpft, wenngleich er unterstützt, sozusagen Kriegsziele ein bisschen vorzuschattieren scheint. Insbesondere wenn man sagt, ja, dass das mehr...
Das macht ja die Presse, das macht ja nicht klar. Die Regierung.
Nein, das ist mir schon klar. Aber es ist sozusagen die Meinung, die das tut, mehr als nur die Grenze vom 23. Februar, bevor der Angriff losging, zu erreichen. Ich glaube, Selenskyj ist insofern klüger, ukrainischer Präsident, als er ja schon zu erkennen gegeben hat, dass verschiedene Szenarien und Vorstellungen denkbar sind von dem, was Sieg sein könnte. Das Mindeste ist wohl, dass man eben diesen Angriff in dem Sinne zurückschlägt, dass es die Grenze vom 23. Februar wäre. Ob es dann darüber hinausgeht, und das hieße die Gebiete Donetsk, Luhansk und gegebenenfalls sogar die Krim, da hat er sich nicht festgelegt und er ist, wie gesagt, klug genug, das nicht zu tun, denn das hängt dann von der Machtsituation in dem Augenblick ab, wo verhandelt wird. Vielleicht noch anknüpfend an das, was Frau Babs gesagt hat, ich bin deshalb auch nicht so sicher, dass der Westen gut daran täte, in irgendeiner formalisierten Form zumindest sich sehr präzise Gedanken über diese Kriegsziele zu machen, was meines Erachtens aber notwendiger wäre und zugleich vielleicht auch schwieriger, ist die Frage, was könnten wir denn der Ukraine anbieten als Absicherung? Denn die Ukraine hat erfahren, dass sie Nachbar eines aggressiven imperialen Staates ist. Die Ukraine hat erfahren, dass das Budapester Dokument von 1994, das ja von Russland, USA und Vereinigten Königreich im Austausch gegen die Abgabe der Nuklearwaffen eben die ukrainische Sicherheit garantierte, nicht mehr wert war als die Tinte auf dem Papier. Und nach diesen beiden Erfahrungen wird man der Ukraine nicht übel nehmen können, wenn sie sagen, ja, was könnt ihr uns denn bieten als Garantie? Und da wird es dann kompliziert. Man braucht, denke ich, zumindest ausreichend starke ukrainische Streitkräfte. Auf die können sie sich wenigstens verlassen. und darüber hinaus Mechanismen. Wie die dann aussehen sollen, ist bisher nicht ausbuchstabiert. Da kann man aber konstruktiv vielleicht weiterdenken.
Und bei den Sicherheitsgarantien sind in der Tat dann auch Dritte im Boot, wiewohl Herr Rossier Sie ja gerne betonen, dass die Frage der Verhandlungen zwei Parteien angeht, nämlich die Ukraine und Russland. Und bis es zu Verhandlungen kommt, müssten wir fragen, welche Ziele erreicht sind. Welche Ziele will Putin noch erreichen und hat er möglicherweise seine Ziele geändert in den vergangenen 100 Tagen?
Vielleicht zu diesem Punkt. Die Ziele Russlands waren von Anfang an sehr, also wenigstens klar ausgesprochen. Denazifizierung, Demilitarisierung und Neutralisierung. Denazifizierung kann vieles natürlich bedeuten. Das kann die Ausschaltung des Azov-Bataillons, das ist die Minimalversion. Das kann auch ein völliger Regime-Change bedeuten. Zweitens, zur Sicherheitsgarantie braucht es allererstens eine Ukraine, die in der Lage ist, sich zu verteidigen. Eine demilitarisierte Ukraine auch mit Sicherheitsgarantie wäre überhaupt nicht in dieser Situation. Der heikle Punkt im ersten Teil der Verhandlungen zu diesem Punkt war, wie können diese Garantien berufen werden? Die Russen bestanden darauf, dass es einstimmig sein muss. Was konkret heißen würde, dass Russland das blockieren könnte. Und die Ukraine natürlich wollte, dass die Garantie berufen werden kann, nur auf Verlangen der Ukraine selber. Aber wie gesagt, diese Verhandlungen sind mehr oder weniger in den Sand gelaufen. Zu einem Rückkommen auf die Grenzen vor dem 24., das wäre vielleicht unter gewissen Bedingungen akzeptabel. Ich glaube nicht, dass es für Russland genug wäre. Erstens braucht Russland einen Sieg und mit dem Krim, das könnte kaum als ein Sieg verkauft werden. Auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, das höre ich von der ukrainischen Seite, dass die Ukraine auf Mariupol, Berdjansk oder Cherson überhaupt verzichten kann.
Es kommt ja noch dazu, dass Putin in seiner Rede am 9. Mai Odessa genannt hat als alte russische Stadt. Das heißt also, er hat da schon ein konkretes geografisches Ziel genannt.
Aber vielleicht müsste man, wenn ich darf, noch weitergehen und das etwas grundsätzlicher fassen, weil ich glaube, dass sicherlich operativ sind das tatsächliche oder mögliche Ziele, die Putin hat. Aber soweit Sie es jetzt genannt haben, sind das Ziele innerhalb der Ukraine. Ich bin nicht sicher, ob das den vollen Umfang dessen, was Putin da denkt und fühlt, wirklich zutreffend beschreibt. Russland unter Putin ist heutzutage eine Anti-Status quo Macht in Europa. Es ist eine Macht, die sozusagen Feuer gelegt hat im Haus, im gemeinsamen Haus Europa. Eine Formulierung, die Gorbatschow immer gerne benutzte, aber Putin hat da jetzt Feuer gelegt. Und ob dieses Feuer dann so hermetisch auf einen Raum eingegrenzt bleiben kann, wäre ich skeptisch. Und es ist ja kein Zufall, dass andere Staaten da auch skeptisch sind. Denken wir an Georgien, denken wir an Moldova, denken wir an den russischen Einfluss im westlichen Balkan.
Das Baltikum.
Das Baltikum ist ein bisschen anderer Fall, weil das wäre ein Artikel 5-Fall, den ich jetzt nicht in die Reihe stellen würde. Natürlich ist das also theoretisch auch denkbar, aber Putin weiß schon, was Artikel 5 bedeutet. Und deswegen würde ich meinen, die zuerst genannten drei Staaten und die Region sind, sagen wir mal, naheliegender, weil dort sind, wie in der Ukraine, keine Grenzen nach Artikel 5 NATO zu beachten.
Frau Papst, würden Sie auch den Strich drunter machen und sagen, das große Ziel ist der Angriff Putins auf das demokratische Europa?
Ja, das war es auch schon immer, spätestens seit 2014, also seit der illegalen Annexion der Krim und der Besetzung, diese Volksrepubliken, die sie selbst ernannten. Also das ist aus meiner Sicht schon 2014 eine ganz, ganz deutliche Botschaft gewesen, die Präsident Putin Richtung Europa, Richtung Westen geschickt hat. Und wenn Sie seine Politik beispielsweise in Syrien sehen, wie er dort agiert hat oder wie er auch Partnerschaften ganz, ganz gezielt außerhalb Europas, beispielsweise in Afrika in den letzten Jahren unterfüttert hat. Also das passt schon aus seiner Sicht, in seiner Perspektive alles sehr, sehr gut zusammen. Die Partnerschaften beispielsweise, die er in Afrika oder im Nahen Osten geknüpft hat, die sind ihm jetzt natürlich sehr, sehr hilfreich in vielerlei Hinsicht, nicht nur im Rahmen der Abstimmung bei den Vereinten Nationen über das aggressive Vorgehen Russlands, aber auch was beispielsweise weitere Wirtschaftsbeziehungen angeht. Also ist überhaupt nicht in meinen Augen so international isoliert, wie wir das vielleicht gerne möchten. Er kann von dem profitieren, was er in den letzten Jahren so als Grundlage gelegt hat. Und deshalb ist es aus meiner Sicht natürlich auch sehr, sehr stark, wenn Sie wollen, ein politischer Angriff auf das europäische Sicherheitssystem oder auf die Art und Weise, wie wir uns hier in den letzten 30, 40, 50 Jahren organisiert haben. Aber es hat eben eine sehr, sehr viel größere Reichweite, was die russischen Ambitionen angeht, also die außen- und sicherheitspolitischen Ambitionen. Und ich wollte, wenn ich das vielleicht noch kurz anfügen darf, als ich eben sagte, wir sollten selber versuchen, eine Debatte über den Endstate zu führen, meine ich damit natürlich nicht einen operativ-militärischen Endstate, obwohl der immer auch zu berücksichtigen ist, denn die nächsten Schritte Präsident Putins sind ja relativ berechenbar. Da gucken wir ja nicht in eine Wundertüte, sondern wir können uns dann schon auch sehr gut vorstellen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Darauf müssen wir uns dementsprechend einstellen. Ich denke da beispielsweise an die Referenden, die uns in Südossetien erwarten, vielleicht auch in Transnistrien, vielleicht auch in Luhansk. Also das sind ja Schritte, die er vorbereitet und auf die wir dann nicht nur militärisch, sondern vor allen Dingen ja auch politisch agieren müssen. Aber wir sind am Anfang eines leider sehr langen Prozesses und einer sehr, sehr fundamentalen Auseinandersetzung mit dem, was ich als ein verbrecherisches Regime in Moskau bezeichnen würde.
Stefanie Papst, hörten Sie gerade, die NATO-Expertin diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zum Thema, welchen Preis hat der Frieden 100 Tage nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine mit Yves Rossier, dem ehemaligen Schweizer Botschafter in Moskau, mit Eckhard Brose, dem Präsidenten der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und Thomas Urban, dem seit langem in Polen lebenden Journalisten und Publizisten. Ich hatte eben gefragt, ob eine Wende eingetreten ist in diesem Krieg. Das haben Sie beantwortet. Nein, noch nicht. Aber was ist mit der westlichen Front? Bröckelt diese? Wo stehen wir da, Eckhard Brose?
Unter dem Strich, wenn ich mal vielerlei Debatten, die es in den sozialen Medien und an anderen Stellen natürlich gegeben hat und weitergeben wird, denke ich, zeigt der Westen eine beachtliche Geschlossenheit. Das zeigt sich vor allem vielleicht in zwei Richtungen. Das ist einmal die Frage oder die Front, an der wir Russland unter Druck setzen durch Sanktionen. Dort hat etwa die EU jetzt das 6. Paket verabschiedet, mit Schönheitsfehlern, das muss man ja zugeben. Auch ich hätte gerne den russischen Patriarchen in diesem Paket gesehen, aber er ist nicht drin, weil Ungarn das nicht wollte. Nun gut, das sind Schönheitsfehler, aber das bedeutet nicht, dass nicht substanzieller Fortschritt beim Unterdrucksetzen von Russland mit diesen Sanktionen geschieht. In der öffentlichen Diskussion entsteht manchmal der Eindruck, dass solche Sanktionen, wenn sie beschlossen sind, wieso führen sie nicht zum Ende des Krieges? Das ist ein Eindruck, der insofern von falschen Voraussetzungen ausgeht, als diese Art von Sanktionen, Wirtschaftssanktionen in erster Linie ja nicht kurzfristig wirken, sondern sie wirken über einen längeren Zeitraum. Und sie erschweren manches schon jetzt und werden in den zukünftigen Wochen und Monaten manches noch viel mehr erschweren in Russland. Natürlich auch für die russische Bevölkerung, die eigentlich nicht so sehr das Ziel ist, aber auch für Putin. Der andere Aspekt ist natürlich die Unterstützung mit sowohl Finanzen als auch Waffen, denn beides braucht die Ukraine. Sie braucht nicht nur Waffen, sie muss ja auch wirtschaftlich überleben. Und sie wird wirtschaftlich nicht zerstört, aber massiv gestört durch die Angriffe Russlands. Das muss kompensiert werden, da müssen wir auch wirtschaftlich eben gegenhalten. Deswegen ist auch wichtig, dass sowohl die EU-Staaten als auch Amerika und andere dort etliche Milliarden in den vergangenen Wochen und Monaten ja gesammelt haben, letztlich um der Ukraine zur Verfügung stellen, aber eben dann auch die Waffen. Um die hat es eine lange Diskussion gegeben. Unterm Strich nochmal ist, glaube ich, festzuhalten, dass die Waffen, die die Ukraine in dem Moment brauchte, wo sie Kiew verteidigt hat und andere Gebiete und Städte, dass sie die Waffen sehr schnell bekommen hat, also panzerbrechende Waffen insbesondere, dass die schwereren, weiterreichenden Waffen, Artillerie insbesondere, dass die erst jetzt kommen, ist richtig. Aber es ist eben erst jetzt soweit politisch, dass wir uns dazu auf verschiedenen Wegen durchgerungen haben. Das ist eben eine teils eine politische Frage sicher, aber teils auch praktische Fragen. Sie sehen das an der Diskussion um Munition für den Gepard und so. Das sind Dinge, die nicht so einfach zu lösen sind und wo es objektiv auch ein bisschen Zeit braucht, das zu regeln.
Lassen wir über den Gepard mal kurz sprechen. Wir haben den Schweizer Botschafter mit hier im Programm, Yves Rossier. Da sieht man ja, wie schwierig es ist. Die Munition für den Gepard wird in der Schweiz auch hergestellt. Und die Schweiz hat gesagt, nein, da gibt es keine Munition für dieses Gerät. Und das war ein großes Problem. Zeigt sich hier, wie schwierig es ist, die westliche Front beisammen zu halten?
Also der konkrete Fall der Gepard-Munition, es ist eine schweizerische Frage gewesen eigentlich. Wir haben ein Kriegsausfuhrmaterialgesetz, das vorher erlaubt, der Regierung erlaubte, Ausnahmen zu machen. Und das hat das Parlament damals geschlossen, nachdem schweizerische Handgranaten in Jemen und Tarndecken im Donbass auftauchten. Jetzt kommt natürlich die Retourkutsche. Die gleichen Parteien, die damals dieses Loch geschlossen haben, wollen es wieder eröffnen. Die Regierung aber kann leider jetzt gar nichts mehr tun. Es ist einfach strikt verboten. Das Parlament müsste das Gesetz ändern. Ich glaube, das scheint mir ein bisschen ein Nebenschauplatz. Nur ein Punkt, das wir nicht aus den Augen verlieren müssen, aus meiner Sicht, ist die russische Gesellschaft und Wirtschaft. Dieser Krieg setzt Russland, also die Gesellschaft und die Wirtschaft, unter einen Riesenstress. Das ist auch spürbar jetzt in Russland. Also Sie sehen keine russischen Fahnen auf der Straße. Ich habe keinen einzigen Z gesehen in einer ganzen Woche in Moskau. Und die Leute sind bedrückt, machen sich Sorgen, ob sie dafür oder dagegen sind, eine andere Frage. Aber die sehen, wohin das führt, haben natürlich immer den Eindruck, dass man gar nichts tun kann. Das ist auch ein ewiges Thema der russischen Haltung. Die Regierung ist wie die Mücken oder der Schneesturm ist etwas, das man ertragen muss, in der Hoffnung, dass man überlebt und weitermachen kann. Aber dieser Stress ist schon jetzt sehr spürbar. Und es wird weitergehen und es wird nicht aufhören. Es wird nicht nach den Kriegshandlungen aufhören, weil die Sanktionen ganz gewiss bleiben werden. Und diese Abkopplung der russischen Wirtschaft und Gesellschaft ist jetzt für eine lange Zeit beschlossen. Das kann man nicht einfach wieder einschalten, wenn es vorbei ist. Und das ist spürbar in Moskau. Ob das eine direkte Auswirkung haben wird und vor allem wann, das weiß ich natürlich nicht. Aber das müssen wir nicht aus den Augen verlieren.
Thomas Urban, auch Sie haben sehr viele Kontakte nach Russland. Sie haben sehr viel gearbeitet, auch über die russische Literatur. Sie sagen von sich, Sie sind ein Russlandversteher. Wenn wir dieses Thema aufgreifen, was macht dieser Krieg? Welche Folgen wird er haben in Russland für die russische Gesellschaft und die Beziehungen zu Westeuropa? Wird das über mindestens eine Generation vergiftet sein?
Man darf nicht vergessen, dass ein Großteil der russischen Gesellschaft, zumindest der Bildungselite, mit diesem Krieg und auch mit dem System Putin überhaupt nicht einverstanden ist. Es ist natürlich in der Gesellschaft eine Minderheit, aber es ist die tonangebende Minderheit, die im Moment natürlich nichts zu sagen hat. Diese Minderheit wird immer versuchen, Beziehungen zum Westen wieder aufzubauen und zu knüpfen. Aber es ist wahr, ich sehe das auch so, dass Russland jetzt eine Generation verliert. Das wird eine Generation dauern, wenn überhaupt, dass man wieder in den Zustand vor dem 23. Februar kommen kann.
Was Herr Obert sagt, teile ich voll und ganz die Einschätzung. Ich will es noch ein bisschen ausbauen. Ich meine, Putin hat einen Krieg, ja, aus unserer Perspektive vom Zaun gebrochen, und das darin liegt ja ohne wirklich sachlichen Grund, den man nachvollziehen kann, vom Zaun gebrochen. Und er hat bisher statt eines Sieges eigentlich lauter Niederlagen eingefahren. Das, was Sie, Herr Urban, gesagt haben, ist eine langfristig wirksame gesellschaftliche Niederlage, die ich auch so sehe. Er hat aber ganz konkret kurzfristig die Niederlagen eingefahren, dass Finnland, Schweden der NATO beitreten werden, sicherlich. Dass Dänemark seine Reservation aufgegeben hat, bei der gemeinsamen Sicherheitspolitik der EU nicht mitzumachen. Jetzt sind sie dabei. Dass Deutschland zum Beispiel seine Waffenexportpolitik radikal geändert hat und dass der Westen sich in einer Geschlossenheit in G7, EU und NATO wiederfindet, wie das davor nicht den Anschein hatte. Und im Übrigen, dass Russland über die Vielzahl der Sanktionen, die da laufen, abgeschnitten wird von Modernisierung, technologischer Modernisierung. Sie können von diesem, was notwendig ist, um eine moderne Gesellschaft zu gestalten, eine moderne Wirtschaft voranzutreiben, können Sie nur sehr wenig selbst produzieren. Sie sind abhängig von dem Westen, und der Westen wird alles tun und tut alles, um Russland von dieser Modernisierungsader sozusagen abzuschneiden. Das hat langfristige, aber drastische Konsequenzen für das Land. Unterm Strich konnte Putin schon vor dem Angriff eigentlich als attraktives Staatsmodell nicht viel anbieten. Danach, jetzt, ist Russland noch viel unattraktiver eigentlich für jeden Partner geworden. Man kann jetzt darüber spekulieren, wie die Chinesen das sehen. Man kann darüber spekulieren, wie die Inder das sehen. Frage auch der internationalen Isolierung. Natürlich ist richtig, dass nicht alle auf der Welt diesen Angriff Putins so beurteilen und so sehen wie wir und auch von der Wertestruktur her genauso einordnen wie wir. Aber es ist doch gelungen, dazu in den Vereinten Nationen es soweit deutlich zu machen, wer hier wen angreift, dass nur 4 Staaten mit Russland gestimmt haben in der entscheidenden Resolution. Das ist schon eine große Klatsche für ein doch diplomatisch erfahrenes Land wie Russland.
Stefanie Babs hat es eben gesagt, wir stehen vor fundamentalen Neuordnungen, die kommen müssen in der Sicherheitspolitik, sowohl politisch als auch militärisch. Thomas Urban, Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht, das heißt Verstellter Blick, die deutsche Ostpolitik. Wenn wir einmal die deutsche Politik jetzt in Bezug auf Russland in den Blick nehmen, muss die Ostpolitik Deutschlands völlig neu aufgestellt werden? Hat sich schon Willy Brandt vertan?
Nein, das ist auch nicht meine These. Es ist immer richtig, einen Dialog zu führen und versuchen, gemeinsame Interessen zu entdecken und auf diesem Feld gemeinsame Dinge voranzutreiben. Deswegen war der Ansatz von Willy Brandt absolut richtig. Es geriet aber aus dem Blickfeld in der deutschen Debatte, dass der Kurs von Willy Brandt beispielsweise in Moskau unter Brezhnev als eine Art Schwäche angesehen wurde. Denn der Kurs der Entspannung endete ja im Grunde mit dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan 1979 und er führte unter anderem zum Ende der ersten, zur Wahlniederlage des Friedenspolitikers Jimmy Carter gegen Ronald Reagan, der dann den bekannten harten Kurs gefahren hat. Was fehlte in der Neuauflage der Ostpolitik, also ich meine jetzt die Ära Schröder, Merkel, Steinmeier, war, dass man eigentlich keinen Plan B hatte. Es war richtig, über den Dialog zu führen. Es war richtig, auch Zusammenarbeit zu führen. Man hat außer dem Blick verloren, was passiert denn, wenn Putin wirklich ein aggressiver Imperialist ist. Es gab ja genug Anzeichen und das war eben der fundamentale Fehler, sich in der Energiepolitik von Russland so abhängig zu machen, dass Putin glaubte, er könne die Deutschen und die EU erpressen und in der Ukraine werde er leichtes Spiel haben.
Mhm. Frau Papst, wäre klare Kante da besser gewesen und ist es auch das, was in Zukunft kommen muss?
Also ich beteilige mich nicht so furchtbar gerne an den ganzen Diskussionen über, was hätte man früher besser machen sollen.
Es geht ja um die Zukunft.
Ich will damit nicht sagen, dass sie nicht relevant sind und dass sie nicht wichtig sind. Aber ich denke, wenn wir das Geschehen, mit dem wir jetzt versuchen, irgendwie umzugehen, zusammenfassen, dann ist es eine, ja, ich suche da immer nach den richtigen Begrifflichkeiten, Zäsur klingt immer so, als sei das also komplett abstrakt und findet irgendwo auf einem anderen Planeten statt. Aber es ist ein derartiger Umbruch, also in Europa für europäische Sicherheit, mit all den globalen und überregionalen Facetten, die wir noch gar nicht in Einzelheiten so ausbuchstabiert haben, dass ich eigentlich der Meinung bin, wir müssen uns vielleicht auch ein Stück weit, also jetzt nicht nur gedanklich neu aufstellen, wir müssen auch vielleicht neue, komplett neue Wege beschreiten, wie wir uns in Zukunft Sicherheit wirklich vorstellen. Was meine ich damit? Also es hat ja beispielsweise sehr lange immer auch in der NATO die Vorstellung gegeben, die Ukraine sei beispielsweise nicht reif für eine Mitgliedschaft, aus allen möglichen innenpolitischen Gründen, aber natürlich auch mit Blick auf Russland. Ich selber würde das Argument jetzt einfach mal so in den Raum stellen wollen, dass ohne eine Mitgliedschaft oder zumindest eine Perspektive auf eine Vollmitgliedschaft die Ukraine und ihre Zukunft, ihre Sicherheitsbedürfnisse für einen längeren Zeitraum höchst fragil bleiben. Das Gleiche ist aus meiner Sicht auch mit Blick auf ihre wirtschaftliche Anbindung und Integration da der Fall. Also ohne eine echte, ernsthafte Perspektive und nicht in einer endlosen Warteschleife zu verharren, wird auch die Ukraine wirtschaftlich gesehen ein höchst fragiles und unsicheres Zukunftsszenario erleben. Also hier würde ich mir von den politischen Eliten also wirklich mehr Boldness wünschen, also und nicht nur prozessorale Betrachtung dessen, was, verzeihen Sie, wenn ich das jetzt ein bisschen so flapsig sage, aber was alles nicht geht, sondern dessen, was man jetzt wirklich in dieser sehr besonderen Situation ernsthaft vorantreiben muss. Und das sind für mich beispielsweise diese beiden Integrationsperspektiven für die Ukraine, aber nicht nur. Ich denke da auch sehr, sehr stark an das sehr, sehr fragile und von allen Seiten eingeklemmte und bedrängte, bedrohte Moldova oder die Moldau. Und ich denke natürlich auch an Georgien.
Da stimme ich völlig zu. Das ist im Übrigen auch die Position der polnischen Medien, aber auch der polnischen Regierung. Man muss der Ukraine, Georgien, Moldau die Perspektive geben, konkrete Perspektive, ihr könnt in unsere Bündnisse rein, plural, NATO und EU. Man darf ja nicht vergessen, das ist die putinsche Argumentation, die NATO bedroht uns, das große Russland. Aber die andere Seite der Medaille ist doch, die NATO garantiert Frieden, Stabilität und die EU ist das größte Friedensprojekt der Geschichte.
Thomas Urban, erhoffen Sie sich da von Deutschland auch mehr Standing?
Der erste Schritt wäre die EU und da bewegt sich ja einiges. Also wir sehen das ja, die Spitzenpolitiker der Grünen sagen, jawohl, wir wollen den Ukrainern die Perspektive geben, in die EU beizutreten. Auch der SPD-Vorsitzende Klingbeil hat sich so geäußert. Also da bin ich durchaus optimistisch, dass sich da etwas tut.
Und das ist auch der erste realistische Schritt, glaube ich, dass diese Frage wird sich in der EU schon in wenigen Tagen stellen, dass die Ukraine Kandidat für eine Mitgliedschaft wird. Man muss, glaube ich, in der EU. Man muss aber sehr klar dazu sagen, dass ein großer Unterschied zwischen Kandidatenstatus und Mitgliedschaft besteht. Der Weg zwischen diesen beiden Begriffen ist der sehr langwieriger, schwieriger Verhandlungen, die dann auch Transformationen in dem Kandidatenland selbst nach sich ziehen müssen. Man muss sagen, dass Herr Selenskyj das alles sehr genau verstanden hat und selber auch ja zum Ausdruck gebracht hat, dass er das so sieht. Aber ich teile vollkommen die Auffassung, dass die Ukraine diese Perspektive braucht, diese politische Ermutigung und dass wir auch für den Prozess, der irgendwann dann mal einsetzt, nämlich den Wiederaufbau der Ukraine, das ist ja nicht nur ein wirtschaftlicher Prozess, das wird auch ein staatspolitischer sein, wo es um Strukturen in der Ukraine geht, um etwa die Stellung der Judikative oder die Frage, wie kann man ein Wirtschaftssystem aufbauen, das weniger korrupt ist und so weiter. Das sind alles Fragen, die sich dann stellen, aber im Kontext einer angestrebten EU-Mitgliedschaft, mit der Aussicht, EU-Mitglied zu werden, lässt sich so etwas viel eher machen, als wenn man mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf die Wunden zeigt und sagt, da müsst ihr was machen und da müsst ihr was machen. Das kommt auf diesen Rahmen, darauf kommt es an und den müssen wir der Ukraine bieten.
Wir sprechen über den Preis des Friedens. Aber glauben Sie, wenn die Ukraine irgendwann Mitglied der EU sein wird, dass das Putin akzeptieren kann, der ja mindestens sicher eine Neutralität haben möchte?
Am Ende des Tages ist das, wenn Sie so krass drauf zufragen, natürlich auch eine Machtfrage. Aber ich sehe die Machtsituation in Europa bislang wenigstens so, dass Putin das wird akzeptieren müssen, weil er nicht so recht die Mittel hat, das zu verhindern. Und ich gehe fest davon aus, dass das auch so bleibt.
Yves-Rossier, wie sehen Sie das?
Zur EU teile ich die Meinung. Zur NATO habe ich gewisse Zweifel, ehrlich gesagt. Die NATO bietet natürlich Sicherheit, aber nur ihren Mitgliedern und nicht den Außenstehenden. Und die NATO als reine Verteidigungsorganisation zu betrachten, ich sehe den Standpunkt, aber ich vermute in Belgrad, sieht man die Sache ganz anders und mit auch gewissen Argumenten. Die Schwierigkeit ist, die deutsche Außenpolitik war an sich richtig als Grundsatz, Russland in Europa zu verankern. Das Problem ist, welches Russland? Dieses Russland oder ein anderes Russland? Ich meine, Deutschland wurde in Europa verankert nach dem Zweiten Weltkrieg, in der NATO, in der EU oder im Warschauer Pakt und Comecon. Aber es war natürlich nicht das Deutschland von 1933. Also die Frage ist eher, welches Russland, wir müssen ja mit Russland leben. Und ich glaube, sich auf NATO zu beschränken und Russland in die Ferne zu stoßen, hat eigentlich den Kern vor zukünftigen Konflikten. Eines scheint mir klar, es braucht neue Gesichter. Es müssen neue Gesichter kommen im Kreml. Es müssen nicht Liberalen sein, obwohl Liberale, auch die Liberalsten der Liberalen in den 90er Jahren haben immer große Probleme mit der Erweiterung der NATO gehabt in Russland. Ich glaube, das liegt nicht an die persönlichen politischen Einstellungen, aber es braucht neue Gesichter, weil mit dem, was passiert ist, ist jedes Vertrauen definitiv verloren. Das glaube ich. Aber das Schwierige in diesem Kontext, wir müssen daran denken, was wir nachher machen, weil Russland wird weiterhin in Europa sein und wir werden weiterhin mit und neben Russland wohnen. Aber nochmal, die Frage ist, welches Russland? Und das Russland, das wir nicht sehen, ist nicht das einzige denkbare Russland und es ist nicht das Russland, das glaube ich fest, dass es immer geben wird.
Also ohne eine Integration Russlands in eine Friedensordnung wird diese nicht funktionieren, das haben Sie eben gesagt, Herr Rossier. Thomas Urban, welches Russland wäre da im Blick in der Zukunft?
Wenn ich die russische Geschichte im 20. Jahrhundert betrachte, also größtenteils Sowjetunion, gab es ja immer Zyklen zwischen harter Konfrontation und Entspannung, die sich einander abgelöst haben. Also ich glaube, nach der putinschen Konfrontation kommt zwangsläufig wieder eine Phase der Annäherung, vermutlich erst nach Putin, an den Westen, schon alleine, weil sich Russland natürlich auch nicht China unterordnen möchte. Denn das wäre ja die Konsequenz. Man wendet sich vom Westen ab, aber man ist politisch nicht so stark genug, um sich dem chinesischen Druck oder der chinesischen Einflussnahme zu entziehen. Ich beobachte also die Debatten, die jetzt unter russischen Intellektuellen geführt werden, die im Moment außerhalb Russlands leben. Da ist schon die Rede davon, dass Putin das Land zurückführt unter das Joch wie zur Tatarenzeit. Man darf ja nicht vergessen, Russland war 300 Jahre fast unter tatarischer Herrschaft. Und das wird heute wieder diskutiert, dass Putins Politik dahin führt. Und das möchte natürlich die intellektuelle Elite nicht, das möchte auch die Wirtschaftselite nicht. Also ich denke, dass da die Zeit durchaus für den Westen arbeitet, dass Russland sich irgendwann in absehbarer Zeit nach Putin wieder den Westen annähern wird.
Wir sind hier ja notwendigerweise in einem Bereich ein bisschen der Spekulation, des Wunschdenkens vielleicht auch. Ich glaube, was wir wissen, ist, dass Putin und also Russland unter Putin, so wie wir es jetzt erleben, ein Staat ist, der, was die europäische Sicherheitsordnung angeht, ein Anti-Status-Quo-Staat ist. Ein Staat, der diese Ordnung aus dem Fenster werfen will, umkippen will. Und darauf kann die Reaktion, unsere Reaktion, nur ein geschlossenes Festhalten an diesem Europa, wie wir es wollen und wie wir es mit aufgebaut haben, sein. Und das bedeutet ein Zurück-Eindämmen sozusagen des russischen Einflusses, vorne Verteidigung oder Aufbau der östlichen Flanke der NATO und all diese Dinge gehen damit einher. Dass wir längerfristig, mittelfristig natürlich sicher alle irgendwo lieber ein Europa bauen würden, wieder an dem Russland einen konstruktiven Anteil nimmt, so wie es phasenweise möglich schien. Das ist richtig, aber wir können es nicht, also es liegt nicht in unserer Macht, das zu erwirken. Und da setzt dann eben so ein bisschen das Wunschdenken und das Hoffen ein, dass hier durch Wechsel der Eliten, durch Kräfte, die es in Russland gab, etwa zur Zeit der Perestroika oder selbst noch danach auch, die durchaus Verständnis haben auch für vieles, was wir in Europa lebenswert und liebenswert finden, dass solche Kräfte sich durchsetzen. Aber schwer zu sagen, wann und wie das der Fall sein könnte.
Sie sagen, der Status quo hier im Westen muss verteidigt werden. Wir brauchen eine neue Sicherheitsstrategie. Für die nationale Sicherheitsstrategie sind Sie, Ekkehard Brose, als Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik hier auch mit zuständig. Die soll erarbeitet werden, wäre die erste in der Bundesrepublik übrigens. Und da gibt es vom Militärhistoriker Neitzel gerade eine aktuelle Einlassung, die sagt, also Deutschland und die Sicherheitsstrategie hier kann gar nicht ohne die Sicherheitsgarantien der USA und der NATO. In Europa gibt es dann nichts. Müssen wir daran arbeiten, an einer europäischen Sicherheitsstrategie, die wirksam ist?
Ja, zunächst muss ich ein bisschen Ihre Eingangsbemerkung insofern korrigieren, als ich sicherlich mit der BAX sozusagen, wir haben einen Anteil an der Zuarbeit, an der Mitarbeit, an dieser Strategie. Wir haben etwa einen Workshop dazu durchgeführt. Tatsächlich wird diese Strategie unter Federführung des Auswärtigen Amtes natürlich in der Bundesregierung dann erarbeitet und verabschiedet werden. Sie fragen nach der Einbindung sozusagen einer nationalen Sicherheitsstrategie in die multilateralen Rahmen drumherum, EU und NATO. Dieser Bezug zu EU und NATO ist evident. Wobei ich, wenn es jetzt um die Sicherheit im engeren Sinne geht, die Reihenfolge vielleicht umkehren würde. Denn die erste Konstante, auf die wir uns beziehen bei der Sicherheitsabsicherung, sagen wir, Deutschlands, ist sicherlich die NATO und damit einhergehend eben das transatlantische Verhältnis, an dessen Ende und in dessen Kern dann auch die nukleare Garantie liegt. Die Entwicklungen, die wir im Augenblick mit Russland in der Ukraine erleben, führen uns ja alle nochmal sehr anschaulich vor Augen, was die Bedeutung so einer Nukleargarantie über nukleare Teilhabe dann auch ist, in einer Situation, wo dieser kleine Zipfel Europa an der großen Landmasse der Nuklearmacht Russland eigentlich strategisch nur stabilisiert werden kann durch so eine Garantie. Denn selber leisten wir das nicht, Deutschland nicht und auch Europa nicht. Also das ist die erste Anknüpfung, ganz sicher. Aber es gibt auch die Anknüpfung natürlich dann in den europäischen Rahmen. Es gibt, wurde viel darüber geschrieben, ja auch als auf der europäischen Ebene den europäischen Kompass als neues Instrument der Bedrohungsanalyse, wo man eben feststellt, wie die Bedrohung ist und darauf dann auch reagieren will. Als Teil dieses strategischen Kompass werden europäische Übungen vorgeschlagen. Ich glaube, dass das auf einen sehr praktischen Weg verweist, wie wir den Anteil, den Europa an der Verteidigung Europas hat, praktisch erhöhen können und auch erhöhen müssen. Wir müssen dahin kommen, dass europäische Streitkräfte, Teile davon natürlich nur in Übungen, zusammen gewisse Rollen einüben, ihre Fähigkeiten entsprechend aufeinander einstellen, Interoperabilität, wie man sagt, üben. Nur so wird das alles praktisch. Man kann lange davon reden, Handlungsfähigkeit militärisch Europas, das wird nur funktionieren, wenn man es übt und wenn es die praktischen Fähigkeiten und auch Befehlsmechanismen gibt, die nicht die NATO duplizieren, sondern mit der NATO kompatibel sind. Aber das muss man eben ins Werk setzen jetzt. Jetzt ist es aufgeschrieben, aber jetzt kommt der Schritt, das ins Werk zu setzen. Und ich gehe davon aus und weiß, dass Deutschland das auch befördern wird und gehe auch davon aus, dass andere europäische Staaten da mitmachen. Denn alle haben erkannt, dass diese Stärkung Europas auf dem Sektor notwendig ist. Die nationale Sicherheitsstrategie ist ein Element davon.
Stefanie Papst, 22 Jahre waren Sie bei der NATO führend tätig. Übrigens kennen Sie sich, glaube ich, auch mit Herrn Brose aus dieser Zeit. Haben Sie zusammengearbeitet.
So ist es, ja.
Frau Papst, Europa muss da gestärkt werden, was die Sicherheitsstrategie angeht. Wenn wir uns jetzt diesen Flickenteppich angucken, dass in NATO-Staaten zum Teil Uraltpanzer aus NVA-Beständen und so weiter vorhanden sind, sind wir da noch lange, lange nicht auf dem Stand, dass Europa eine ganz andere Schlagkraft haben wird, eine viel bessere Sicherheitsstrategie?
Also wir führen ja die Diskussion über die Stärkung der europäischen Handlungsfähigkeit seit, was, 20? 25, 30 Jahren, eigentlich könnte man sagen, ich glaube, seit einem besonderen EU-Gipfel, der 1999 stattgefunden hat in der schönen Stadt Köln. Und auf diesem EU-Gipfel wurde damals ein Headline-Goal beschrieben, also die Absicht der Europäer, eine schlagkräftige Truppe in einer Größenordnung zwischen 50.000 und 60.000 Mann entstehen zu lassen, zu entwickeln, die dann auch einsetzt. Fähig ist. Und ich mache diesen kleinen Schlenker, weil ich einfach nochmal unterstreichen will, dass der Prozess der europäischen verstärkten militärischen und sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeiten sich wirklich nur sehr, sehr langsam, sehr mühsam so voran weiterentwickelt. Es gibt durchaus, das hat Herr Brose ja eben gesagt, durchaus auch ein paar Fortschritte, aber auch jetzt, wir schreiben das Jahr 2022 und wir stellen in dieser ja fundamentalen Krise, in der wir uns befinden, in Europa fest, europäische Handlungsfähigkeit selbst, also außerhalb des Bündnisgebietes, also jetzt mit Blick nochmal wieder auf die Ukraine, ist eben halt sehr, sehr begrenzt. Ohne unsere amerikanischen Freunde säßen wir eben nicht unter der Artikel 5-Glocke, unter der jetzt auch unsere schwedischen und finnischen Freunde gerne wollen. Und ich denke mal jetzt mit Blick auf das Ende des Monats, wenn der NATO-Gipfel in Madrid sich trifft und auch ein neues strategisches Konzept verabschiedet werden wird. Wir werden ähnlich wie in dem strategischen Kompass natürlich auch eine ganze Reihe von weiteren Absichtserklärungen, durchaus relevante auch wiederfinden. Wir werden wieder in diesem Fall 30 Mitgliedstaaten wiederfinden, die sagen, wir wollen uns auch weiterhin enger rüstungspolitisch und rüstungswirtschaftlich miteinander verknüpfen. Wir wollen weiter den europäischen Pfeiler in der NATO verstärken. All das ist jetzt ja schon vorgeschrieben. Ich kenne genau wie Herr Brose meine Kollegen in Brüssel und weiche an weißen Deliverables, sie arbeiten. Aber mein Punkt ist, wir brauchen jetzt für diese nach wie vor virulente Krise, für diesen Krieg in der Mitte Europas, brauchen wir jetzt wirklich auch strategische Weichenstellungen. Und die müssen über Papier, wie im strategischen Konzept oder auch in dem strategischen Kompass, darüber hinausgehen, rübergehen. Und deswegen appelliere ich immer für Boldness.
Lassen Sie uns zum Schluss noch mal die Frage in die Runde geben. Welchen Preis hat der Frieden? Politisch, wirtschaftlich, militärisch? Und können wir diesen Preis auch zahlen? Herr Rossier.
Ja, ein echter Frieden. Wenn Sie Frieden meinen, wenn Frieden ist eine gerechte Ordnung und Sicherheit für die betroffenen Leute und Länder, dann hat diesen Frieden ist kein Preis zu hoch. Aber Frieden ist nicht Waffenstillstand und Frozen Konflikt und so weiter. Das scheint mir jetzt nicht in sich. Zweitens, ich glaube, wir haben es nicht geschafft, seit Anfang der 90er Jahre Russland in Europa zu verankern. Natürlich sind wir nicht die Einzigen. Die Russen sind auch dafür verantwortlich. Aber es ist eine geteilte Verantwortung. Und wenn die einzige Schlussfolgerung aus den schrecklichen Ereignissen jetzt ist mehr Containment, mehr Rollback. Ich glaube, da planen wir zukünftige Konflikte. Nochmals, es muss ein anderes Russland sein, das sehe ich ein. Aber ich glaube, die Antwort muss anders als diese Haltung sein. Und die NATO als einzige Sicherheitsorganisation für das Kontinent gilt natürlich nur, wenn alle drin sind. Wenn gewisse nicht im Bündnis sind, dann haben wir eine eingeborene Instabilität und ich fürchte, dann kommen noch zusätzliche Kriege daher.
Thomas Urban, welchen Preis hat der Frieden und können wir ihn zahlen?
Im ersten Punkt würde ich zustimmen, der Preis wird sehr hoch sein, aber er kann nicht hoch genug sein, wenn Frieden auch politische Freiheit und Stabilität bedeutet und den Menschen die Möglichkeit gibt, ganz banal gesprochen, ihr persönliches Glück eher zu finden. Das andere ist, nochmal der Blick zurück, hat der Westen nicht genug getan, um Russland einzubinden? Ich glaube, der Westen hat sehr, sehr viel getan und Russland wollte sich nicht einbinden lassen, weil es immer die Ideologie gab, wir sind etwas Besonderes, wir sind nicht Teil von irgendetwas.
Stefanie Babst, der Preis des Friedens und können wir ihn zahlen?
Wir müssen ihn zahlen. Ich glaube, wir haben keine Alternative. Es sei denn, wir wollen weiterhin einem Regime wie dem russischen Regime jetzt erlauben, die Grenzen Europas weiter gewaltsam zu verändern. Ich persönlich möchte nicht unter einem solchen Regime leben und auch nicht in die Nähe eines solchen Regimes kommen. Und ich würde ganz persönlich wirklich alles tun, ebenso wie die Ukrainerinnen und Ukrainer, mich dagegen zu verteidigen.
Herr Brose.
Ich verstehe unter Frieden jetzt mal in diesem Kontext hier, das, was wir Europäer uns aufgebaut haben nach der Menschheitskrise des Zweiten Weltkrieges. Und diese Lebensart, verbunden mit staatlichen Strukturen, aber viel mehr als nur staatliche Strukturen umfassend, das hat den allergrößten Wert für uns als Individuen. Und das ist auch das, was die Menschen in der Ukraine wollen. Und das ist auch das, was viele Menschen, ehrlich gesagt, wenn sie könnten, in Russland wollen würden. Den großen Wert dieser Errungenschaften, die nicht selbstverständlich sind, zu erkennen und zu erkennen, dass man, weil sie so wertvoll sind, sie auch verteidigen muss, für sie eintreten muss, sich für sie engagieren muss. Das ist der Kern der Zeitenwende und ich glaube und hoffe, dass wir den verstanden haben und dass auch in der öffentlichen Diskussion das allgemeine Verständnis ganz dominant wird.
Vielen Dank, Botschafter Eckhard Brose, Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Er diskutierte hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Stefanie Babst, der NATO-Expertin, Yves Rossier, dem ehemaligen Schweizer Botschafter in Moskau, und Thomas Urban, Journalist und in Polen lebender Publizist.